Ein herzliches Willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Teamarbeit ist in unserer heutigen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Ob man die Abteilung als Team ansieht, Teams, die sich um spezielle Projekte kümmern, oder in der Wertschöpfungskette die Zusammenarbeit vor- und nachgelagerter Bereiche. Alles wird nur gelingen, wenn man sich als Team versteht. Somit ist das Teammanagement eine der wichtigsten Führungskompetenzen. Was man dabei beachten sollte und welche Eigenschaften hierzu die Führungskraft benötigt, bespreche ich heute mit einem absoluten Spezialisten für Teamcoaching und Kommunikation, Herrn Peter Rach. Seine Mission ist mehr Miteinander, mehr Spaß, mehr Erfolg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, viele Inspirationen und neue Erkenntnisse. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Heute haben wir das Thema Teams erfolgreich führen und entwickeln. Ja, eines der wichtigsten Aufgaben finde ich für eine Führungskraft. Und welche besonderen Herausforderungen es dabei gibt und was man dabei beachten sollte, das bespreche ich heute mit einem absoluten Spezialisten für dieses Thema, mit Herrn Peter Rach, einem ja wirklichen Spezialisten für das Thema Teamcoaching, Kommunikationstraining. Er ist Speaker, er ist Lehrtrainer im Verband für Neurolinguistisches Programmieren, DVNLP. Herzlich willkommen, Herr Peter Rach.
Ja, guten Morgen, Herr Kleppel. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Herr Peter Rach, kurz will ich gerne Ihnen das Wort geben, und zwar, dass Sie sich unserem Publikum nochmal in Ihren eigenen Worten kurz vorstellen und auch sagen, warum Ihnen das Thema Teamentwicklung so wichtig ist und wie Sie auch zu dem gekommen sind, was Sie jetzt gerade machen.
Ja, sehr schöne Frage. Da gibt es auch immer viel zu erzählen. Also ich bin jetzt seit ungefähr 15 Jahren selbstständig und freiberuflicher Trainer für alles rund um das Thema Team, Teamwork und gute Kommunikation miteinander. Und ja, vor diesen 15 Jahren war ich schon mal in einem ehrlichen Beruf unterwegs. Ich war Angestellter, verantwortlich im Projektgeschäft in einer kleinen Dialogmarketingagentur. Und ja, musste erleben, wie das Arbeiten so ist, wenn das Teamwork nicht schön ist. Es war kein gutes Team, es gab viel Missgunst in dem Team, es gab schlechte Kommunikation, schlechten Umgang miteinander. Und ich habe es ehrlich gesagt gehasst, ja, so dass man sagt, oh, ich muss mich nach was anderem umgucken. Und dann ist die Frage bei mir aufgekommen, was sind eigentlich die Tage, die mich mit positiver Energie anfüllen, wo ich gut gelaunt nach Hause komme. Und das war immer, wenn ich eine tolle Teamarbeit erlebt habe, tolles Teamwork erlebt habe, wenn wir was auf die Beine gestellt haben. Es war halt selten in dieser Firma. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das da mehr von haben, und bin seltsamerweise auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen und genau dieses Thema zu fördern und mich da zu engagieren, und habe mich schlau gemacht auf verschiedensten Wegen. Ja, und mittlerweile mache ich das zum Glück so, dass es mir Spaß macht.
Perfekt. Das hört sich ja nach einem wirklich sehr schönen Lebensplan an, den Sie sich da entwickelt haben. Ja, also ich glaube, das ist eher eines der wichtigsten Punkte, dass jede Führungskraft nur dann gut sein kann, wenn sie das macht, wo auch das Herz dafür schlägt. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt gleich zum Anfang unseres Gesprächs. Ja, ich würde gern auch dann gleich eintauchen in das Thema Team, Teammanagement, Teambuilding, Teamgeist. Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass man in unserer heutigen Zeit dem Teambuilding oder dem Teammanagement mehr Beachtung schenkt? Warum, ja, was ist da Ihre Meinung dazu?
Ja, es gibt ja heutzutage eigentlich keinen einzigen Menschen mehr, keinen Mitarbeiter mehr, der komplett hundertprozentig allein arbeitet. Dann wäre man Einsiedler irgendwo in den Bergen oder im Wald und hat mit keinem Menschen zu tun, ist aber in der Realität nicht so. In der Realität hat jeder Mitarbeiter Kontakte, entweder innerhalb des Teams oder wenn 10 Leute nebeneinander sitzen und arbeiten 100% das Gleiche und brauchen sich eigentlich nicht, dann haben wir Schnittstellen in die Nachbarteams, zur Teamleitung, im Unternehmen, zu Kunden, zu Lieferanten. Wir arbeiten überall mit Menschen zusammen. Und diese Zusammenarbeit mit Menschen, die kann geschmeidig laufen, aber oft ist eben auch Sand im Getriebe. Und dieser Sand im Getriebe, der sorgt dafür, dass wir viel mehr Zeit und Mühe investieren müssen, damit es funktioniert. Das kostet nicht nur Geld, das kostet Zeit, das kostet Performance, das kostet Kundenbindung. Also wir haben riesengroße Kosten, wenn Teamwork nicht funktioniert. Deswegen lohnt sich's, da genau drauf zu gucken und dafür zu sorgen, dass es geschmeidig läuft.
Eines der Punkte, wenn man über Teammanagement redet, ist ja auch dieses Teambuilding. Was ist denn Ihnen da immer besonders wichtig, wenn man über Teambuilding redet?
Ja, es gibt ja ganz viele Begriffe, die da irgendwie auf ein Synonym verwendet werden. Wenn wir das Teambuilding genau nehmen und wörtlich nehmen, wir bilden ein Team, dann ist es die Phase, wenn ich ein Team neu zusammenstelle. Oder genau genommen, oft übernehme ich ja ein bestehendes Team, es gehen aber
Eben.
Mitarbeiter raus, es kommen neue rein und schon geht das Ganze wieder von vorne los. Ich muss die wieder zu einem Team formen. Oder es gibt eine Reorganisation, es gibt viele Gründe. Immer dann, wenn ein neues Team zusammenkommt, wird es irgendwie auch spannend, weil es ist neu. Und dazu gibt es diese berühmte Teamentwicklungsuhr von Tuckman, der gesagt hat, wir haben so vier Phasen, die so ein Team durchläuft. Und die erste Phase, die Forming-Phase, man kennt sich nicht, man behandelt sich mit ein bisschen Vorsicht, man muss sich erstmal kennenlernen. Dann gibt es eine zweite Phase, die heißt Storming. Storming klingt schon so unangenehm, wie es ist. Auf einmal gibt es Revierkämpfe, man legt sich miteinander an, man versucht sich zu positionieren im Team, bevor es dann in die dritte Phase des Formings geht, wo man sehr, sehr manchmal mit Sinn und Verstand und manchmal mehr auf Autopilot irgendwelche Regeln etabliert. Idealerweise bewusst, aber oft auch unbewusst ungeschriebene Regeln. Und dann kommt man erst in die vierte Phase, die heißt Performing, wo man eigentlich hin will. Nur man performt halt nur so gut, wie man die vorherigen Phasen überlebt hat. Das Ziel von Teambuilding ist, insbesondere die ersten beiden Phasen relativ schnell zu durchlaufen, damit man möglichst schnell Richtung Performing kommt. Und dazu müssen sich die Leute kennenlernen. Sie müssen sich persönlich kennenlernen. Sie müssen Vertrauen aufbauen. Deswegen macht man im Teambuilding so Geschichten, wo die Leute außerhalb vom Büro zusammentreffen, miteinander Problemlösungsaufgaben lösen, Abenteuer überstehen, gemeinsam abends beim Bier am Lagerfeuer sitzen und möglichst tiefe persönliche Gespräche miteinander führen, sodass diese Phase des Formings relativ schnell vorbei ist und die Phase des Stormings möglichst friedlich abgeht.
Ja, tolle Sache. Da haben wir jetzt auch schon mal ein paar Tipps gehört, was erfolgreiche Führungskräfte mit Teams machen können, ja. Nämlich auch mal aus dem Tagesablauf rausnehmen und da wirklich das Persönliche und das Vertrauen aufbauen, ja, gegenseitig. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt ist, wie Sie es schon angesprochen haben, ja oftmals das Thema, ich übernehme als Führungskraft ein bestehendes Team und habe vielleicht auch nicht so viel, sage ich mal, Änderungsmöglichkeiten. Und dann geht es ja darum, im Bereich der Teamentwicklung die zusammenzubringen. Und wir haben jetzt schon gehört, man versucht dort Vertrauen aufzubauen. Was wären denn noch so Tipps, wenn man sagt, okay, ich habe da jetzt vielleicht auch eine Person drin, die im Team vielleicht nicht so mitmachen will, aber die ich vielleicht fachlich brauche? Oder wie geht man damit um, gerade mit so Themen?
Ja, zunächst mal ganz allgemein, wenn ich ein Team neu übernehme, dann startet meine Teamuhr neu und eigentlich müsste ich erstmal wieder mit Teambuilding anfangen, nämlich ebenfalls selber persönlich gute Beziehungen zu den Teammitgliedern aufbauen. Dann ist das Zweite, was Sie erwähnt haben, da sind bestehende Leute, die kennen sich schon, die kennen auch ihre Macken und gehen da mehr oder weniger positiv mit um. So, dann kommt man ins entweder Teamentwicklung, das heißt, ich schaue mein Team an und sage, ah, wir sind noch nicht perfekt, wir sind noch nicht bei 100%, kein Team ist perfekt. Und dann schaut man sich an, wo läuft es bei uns nicht rund? Also was machen wir eigentlich schon gut, ist immer gut, positiv anzufangen. Dann als Zweites, was läuft nicht rund? Dann als Drittes, welche Maßnahmen müssen wir machen? Womit müssen wir aufhören? Womit müssen wir anfangen? Was machen wir ab sofort anders? Und je nachdem, was wir vorher identifiziert haben, kommen dann mehr oder weniger passende Maßnahmen für das Team aufs Tablett. Ja, so wird ein Team dann von Mal zu Mal, wo man sich das anguckt, besser und besser. Und manchmal gibt es eben auch Probleme im Team. Dann würde es nicht Teamentwicklung, sondern Teamcoaching heißen, weil dann man mit dem Team gemeinsam erarbeiten muss, wie gehen wir mit unseren individuellen Schwierigkeiten um? Wie gehen wir damit um, dass wir einen im Team haben, der irgendwie sozial unverträglich, aber unverzichtbar ist? Wie gehen wir damit um, wenn die Kommunikation nicht läuft? Wie gehen wir damit um, wenn es an dieser oder jener Stelle kriselt? Dann würde man mit Teamcoaching versuchen, ne, das eine oder andere Loch zu stopfen und wieder auf eine gute Basis zu kommen.
Ja, ich glaube, dass es da auch immer ganz gut ist, wenn man gerade so Situationen hat, dass man da mit gerade Menschen wie Ihnen auch dann zusammenarbeitet, weil oftmals dann dort schon so, ja, ich sage jetzt mal, gewisse Glaubenssätze im Raum stehen, die man dann vielleicht auch mal gegenseitig auflösen muss, damit es überhaupt zum Erfolg kommen kann. Und das ist durch eine neutrale Person, die vielleicht nicht direkt davon betroffen ist, dann immer ganz gut, wenn man so jemand an der Seite hat, der die Themen auf den Punkt bringt, aber trotzdem dann als neutrale Stelle sozusagen dann der Vermittler sein kann zwischen dem Team oder der Person oder der Führungskraft, je nachdem, wo es gerade das Problem gibt. Ja, der vielgepriesene Teamgeist. Ja, den man ja erwecken sollte, wenn man schon über Teambuilding, Teamentwicklung redet. Wie schafft es eine Führungskraft, dass man so einen positiven Flow in so ein Team reinbringt, dass man sagt, okay, man hat da die gemeinsamen Vorstellungen, weil oftmals habe ich erlebt, auch mir selber ist das passiert. Ich dachte eigentlich, wenn ich aus der Teamsitzung raus bin, jetzt haben es alle kapiert, wo wir hinwollen, jetzt haben wir alle die gleichen Zielsetzungen, jetzt haben wir, ich habe so viel Folien aufgelegt mit Zahlen, Daten, Fakten, dass es doch jetzt jeder kapiert haben muss, wo es hingeht. Und 2 Tage später habe ich dann gemerkt, hoppala, da gab es dann scheinbar doch Verständnisprobleme oder ich habe es nicht so angesprochen, dass die anderen mich verstehen konnten. Wie kann man denn sowas in ein Team reinbringen und wie kann man auf der Kommunikationsebene, was ich ja immer noch sage, ist eines der schwierigsten Themen für die Führungskraft im Umgang mit den Mitarbeitern und in die andere Richtung. Wie kann man das hinbekommen, dass man sich da gegenseitig versteht oder die gemeinsamen Vorstellungen dann auch wirklich so entwickelt?
Ja, das Ding mit dem Teamgeist ist nicht so ganz einfach, weil das auch eine Sache ist, die kann man nicht einfach befehlen oder anweisen und
Ja.
dann sagen die Leute, jawohl, dann machen wir das jetzt so, dann haben wir jetzt Teamgeist. Teamgeist muss man entwickeln und das ist nicht so einfach, wie es im ersten Moment aussieht. So, das Erste ist, man braucht natürlich sowas wie gemeinsames Ziel mit dem Team. Und jetzt ist der Fehler, den viele Führungskräfte machen, dass sie senden. Ja, wir senden das, was wir uns gedacht haben, was das Ziel unseres Teams ist. Und sind aber gedanklich nicht auf der anderen Seite. Die Teammitglieder hören sich das mehr oder weniger interessiert an und nehmen das auch mehr oder weniger an und sagen, jawohl, das ist es, oder denken sich ihr eigenes Teil. Es ist wahnsinnig clever, solche Dinge mit dem Team gemeinsam zu erarbeiten, also sich in eine dialogorientierte Haltung zu geben, allen dran mitarbeiten zu lassen. Und jedes Mal, wenn das Team etwas entwickelt, habe ich ein viel breiteres, viel stärkeres, stabileres Commitment. Ist sehr mühsam, weil ich habe ja die Lösung eigentlich schon im Kopf, aber es ist wahnsinnig wertvoll, das Team das entwickeln zu lassen, weil dann ist es ihrs, dann ist es das eigene Baby und dann haben wir die erste Basis für Teamgeist, eigentlich so schon zwei, nämlich Klarheit über das gemeinsame Ziel und zweitens das große Commitment, was ich brauche. Dann ist ein weiterer Bestandteil von Teamgeist auch zu verstehen oder ein gemeinsames Verständnis davon zu bekommen, was ist eigentlich das Besondere von unserem Team? Warum ist es wertvoll, gerade Mitglied dieses Teams sein zu dürfen? Dann schaut man sich an, haben wir sowas wie gemeinsame Werte, haben wir sowas wie gemeinsame Regeln, eine gemeinsame Wahrnehmung, die wir teilen und wo eben nicht jeder mitmachen darf. Das muss ich mir so ein Stück weit verdienen, ein Teil dieses Teams zu sein. Und dann, wenn das wertvoll ist, dann entsteht auch sowas wie Teamgeist.
Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, genau das, dieses Wertvolle und dieses an dem Mitgliedsein eines Teams, das ist, was viele Führungskräfte überhaupt nicht machen. Ne? Also die vermitteln auch nicht, warum es eigentlich wertvoll ist, die Tätigkeit, sondern die sagen, das ist halt die Vorgabe, das müssen wir erreichen. Und ihr geht jetzt in das Team rein und ihr berichtet mir dann einmal in der Woche, wo er steht. Ja? So wird es natürlich nichts. Ja? Und das ist zumindest mal meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Man muss den Mitgliedern, den Teammitgliedern auch was bieten. Ja, man muss denen eine gemeinsame Vision anbieten. Man muss sie einladen, dort mitmachen zu dürfen. Ja, es muss für die auch was Besonderes sein. Und man muss natürlich auch einen Rahmen schaffen. Das ist auch immer ganz
Ja.
wichtig, wo sie sich auch wertgeschätzt fühlen. Ja, durch diese Mitarbeit, weil oftmals ist Teamarbeit ja außerhalb des Tagesgeschäfts nochmal zusätzlich ein Projekt oder andere Themen, wo man sagt, ja, da braucht man nochmal Kapazitäten und viele sind ja schon bis hier voll und
Ja.
haben eigentlich, und da muss man denen was anbieten, da muss man denen sagen, hey, das ist jetzt wirklich nicht nur ein dringendes Thema, sondern ein wichtiges Thema. Da müssen wir jetzt gemeinsam gucken, dass wir nicht nur in der Firma arbeiten, sondern an der Firma, und da dürfen nicht alle mitmachen, deshalb haben wir uns für euch entschieden. Und dann natürlich auch mal Gespräche führen, die darüber hinausgehen, oder auch Veranstaltungen machen, wo man sagt, hey, das Team, das hat jetzt einen guten Job gemacht. Ich sage immer, Erfolge muss man feiern, wie sie fallen.
Ja.
Dann auch kurzfristig danach mal was Besonderes starten für das Team. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man das geschafft hat, dass die stolz sind, Teil des Teams zu sein, dann hat man eigentlich schon, ich sage mal, das größte Eis gebrochen. Und dann hat man eigentlich auch die Motivation der Mitarbeiter für das gemeinsame Thema. Super, ja. Ganz toll, ja. Das ist.
Ja, vielleicht muss man auch dieses, man muss mal auch ein bisschen präzisieren, weil bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, ist ein Punkt noch gar nicht genannt worden. Jetzt gibt sich ein Teamleiter Mühe, all das zu machen und das Teambuilding zu machen und das Teamentwicklung und das Teamcoaching und den Teamgeist zu entwickeln und wundert sich, dass das nicht bleibt. Das erodiert auch schnell wieder. Das heißt, eine ganz wichtige Regel ist hier, einmal ist keinmal. Sondern es braucht eigentlich permanentes Augenmerk und permanentes Wiederholen dessen, was unser Team ausmacht, was unsere Werte sind und welche Werte wir leben und die Diskussion darüber. Wie gesagt, auch hier weniger senden, mehr in den Dialog gehen. Also die Diskussion darüber, was bedeutet es, ein Teammitglied zu sein nach unseren Werten. Und da denke ich eher an täglich und wöchentlich als einmal im Jahr, damit das am Ende fruchtet, ja, man muss das pflegen und gießen wie die Blumen im Garten. Das braucht tägliche Pflege, damit sich so ein Teamgeist wirklich auch belastbar entwickelt und nicht einmal drüber geredet und nach 5 Tagen ist alles vergessen.
Herr Rach, wenn ich in der Vergangenheit Teams gebildet habe, dann war eigentlich so immer meine Vorgehensweise, dass ich zuerst mal so eine Art Kick-off gemacht habe, wo ich auch vorgestellt habe, warum welches Mitglied jetzt im Team ist und was so die grobe Rolle der jeweiligen Person im Team ist. Und habe mir dann wirklich viel Zeit genommen, dann auch immer zu gucken, dass man so die ersten groben Regeln fürs Team gemeinsam erstellt. Ja, also zum Beispiel, da fängt schon an mit pünktlich kommen, gut vorbereitet sein, Handy aus und so die klassischen Rahmenbedingungen für Meetings, aber dann natürlich auch so, wie man miteinander umgeht und bis hin zu wesentlichen Entscheidungskompetenzen, dass das auch klar ist im Team, weil oftmals sind ja Teams auch interdisziplinär und die wissen zwar dann in ihrer Abteilung, was für Befugnisse sie haben, aber nicht in dem neuen Team, wo sie jetzt dann auch noch mitarbeiten. Da muss man dann doch immer ein bisschen da sein und ja, und wie gesagt, dass man sich gegenseitig kennenlernt, ja, dass man sagt, okay, jetzt ist aus der Programmierabteilung jemand da und da ist jemand aus der Montage da. Und ja, und da gibt es auch eine gute Sache, wie ich finde, die kann ich ja mal jetzt hier einbringen. Ich habe das immer so gemacht, damit man sich kennenlernt, dass immer zwei Personen und die möglichst auch konträr sind von ihrem Wesen her, ich die immer zusammengenommen habe und die mussten sich dann ein bisschen ihren gegenseitigen Lebenslauf erzählen. Und die habe ich dann nachher sozusagen einen davon in die Mitte gestellt und der musste dann die andere Person immer vorstellen. Und das hat immer so ein bisschen zu einer guten Stimmung geführt, weil dann oftmals, wo vorgestellt wurde, gesagt hat, ja, nee, so habe ich das aber nicht gesagt vorher, oder es ist schon so eine Art Kommunikation zustande gekommen. Oder man war auch wirklich verwundert, was die Personen auch in ihrem Privaten so an Hobbys haben, ja, wo man dann gesagt hat, wow, ich wusste gar nicht, der wollte mal Berufsmusiker werden oder der wollte mal das tun, ja, oh, wow, ja. Und so habe ich dann mal gestartet immer. Das hilft dann doch unheimlich. Was hätte ich denn noch machen können, so am Anfang?
Ui, da gibt es eine ganze Menge. Aber das, was ich vorhin beim Teambuilding schon erwähnt habe, das, was unheimlich wertvoll ist, ist, dass die Menschen sich persönlich kennenlernen, so gut und so schnell wie möglich. Und dass die wissen, wie gehe ich mit dem um. Deswegen beim Teambuilding immer die lustigen Spielchen, wie man eigentlich nie in den Mund nehmen möchte. Dann heißt das Übungen, dann machen es die Leute eher. Aber was sie miteinander machen, sind, sie lösen Problemlösungsaufgaben, die abseits vom Alltag und abseits der massenweise Sachthemen sind, wo man sich mal auch kennenlernt, wie agiert derjenige, ohne dass es risikobehaftet ist. Das hat eine gewisse Leichtigkeit. Da lerne ich die Leute kennen, wie sie arbeiten, wie sie kommunizieren, wie sie reagieren. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, dass ich die Leute persönlich kennenlerne. Und das ist die Lebenslaufgeschichte, aber gerne auch ein bisschen tiefer. Also es gibt Studien dazu, wie ich möglichst schnell Vertrauen und persönliche Beziehungen fördere. Und am schnellsten geht es tatsächlich über tiefe persönliche Themen. Da taste ich mich ran, indem ich die zum Beispiel auch paarweise oder in kleinen Gruppen erarbeiten lasse. Was ist denn die Gebrauchsanleitung für mich? In der Gebrauchsanleitung für mich steht nicht nur drin, was ich brauche, damit ich gut performen und gut im Team arbeiten kann. Da steht auch drin, was sind meine Red Buttons? Was darf man bei mir auf keinen Fall machen? Und was erlebt man dann? Ne? Wo gehe ich in die Luft? Manchmal nehme ich auch spielerisch mit rein, was ist ein Geheimnis, das ich noch niemandem erzählt habe? Weil mein Ziel ist es auch, dass die Gespräche ein bisschen tiefer gehen. Und dann kommt es am Ende. Diese Lagerfeuergespräche, wenn ich die Gelegenheit nicht habe, es ist kein Lagerfeuer da, dann kann ich auch die initiieren, indem ich auch ein paar tiefere Themenvorgaben gebe. Es gibt so seichte Themen, wer bist du, wo kommst du her, hast du Haus, hast du Familie, hast du einen Hund. Es gibt die tieferen Themen, mit welchem Star würdest du gern mal ein Abendessen machen und warum, ne? Oder ne? Welche Kultur würdest du gerne erleben, da wird es schon viel persönlicher. Und auf der tiefsten Ebene gibt es dann auch wirklich tiefe Themen, wo man eigentlich ganz selten und nur mit Freunden drüber spricht. So Geschichten wie, glaubst du an Gott? Was würdest du am meisten bereuen, wenn du morgen sterben würdest, nicht getan zu haben? Ja, dann wird es ein bisschen tiefer. Und je tiefer die Themen, desto stärker ist das Vertrauen, was daraus erwächst, weil ich muss ja meinen Panzer aufmachen, ich muss mich öffnen. Das ist aber auch der Grund, warum du sowas dann erst ein bisschen später im Teambuilding stattfindet, wenn man sich schon ein bisschen beschnuppert hat und weiß, okay, sichere Atmosphäre, hier kann ich es machen. Und es braucht auch immer die Freiheit, dem Einzelnen zu sagen, wenn du das nicht willst, dann greif in die leichteren Themen. Du hast immer noch die Wahl, wie viel du öffnen willst. Man kann die Leute dazu natürlich nicht zwingen. Manche haben schon schlechte Erfahrungen mit anderen Kollegen gemacht und sagen dann, ach, so persönlich will ich gar nicht werden. Das muss ein Stück weit auch erlaubt sein. Es ist aber am Ende das Instrument, wo das Kennenlernen und Vertrauen aufbauen am schnellsten geht.
Ja, ganz wichtig, dass man es schafft, auch im Team diesen geschützten Raum zu bieten, wo man sagt, okay, das bleibt jetzt auch hier.
Ja.
Das finde ich auch ganz wichtig, genau. Und es ist klar, dass man zuerst mal einen Vertrauensvorschuss gehen muss, wenn man Vertrauen aufbauen will. Und ich kann auch nicht von Anfang an in der ersten Sitzung nach 5 Minuten sagen, jetzt reden wir mal über eure existenziellen Ängste. Ja? Also das wird nicht
Ja.
funktionieren, sondern es muss wirklich in einem gewissen Fortschritt sein. Und da braucht es halt von der Führungskraft auch eine gewisse Aufmerksamkeit und Empathie, um zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt für was ist. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich sage es jetzt hier an allen Zuschauern und alle, die zuhören, das schafft man natürlich als Führungskraft nur, wenn man ganz eng im Kontakt ist mit dem Team. Das finde ich
Absolut.
eines der wichtig, das
Ganz
finde ich eines
wichtig,
der
ja.
wichtigsten Themen und
Ja.
sich auch nicht als Vorgesetzter sieht innerhalb des Teams, sondern als Mitglied des Teams auf Augenhöhe. Und so schafft man es in dem Team, in der Rolle, die man im Team hat, dann trotzdem auch die Vorgaben zu machen oder aber auch sich mit einzubringen, aber nie in dem großen Hierarchie-Denken oder sagen, ja, also ich hocke mich da halt rein, lass mich berieseln und nachher sage ich, das ist Aufgabe des Teams. Das wird nicht funktionieren. Das werden die Mitarbeiter auch sehr schnell merken. Jetzt haben wir drüber geredet, Herr Rach. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Team mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert hat und plötzlich sind dort für mich damals überraschend große Teamkonflikte aufgetreten. Ja. Also Da war es für mich wirklich überraschend, weil ich dachte, hey, die arbeiten doch jetzt schon so lange in dem Projekt zusammen, die kennen sich doch. Und da war es dann so, dass es für mich damals, weil im Endeffekt, ja, wie so schön ist im Leben, beide irgendwo mit ihrer Meinung recht hatten, die sich da so bekappelt haben und die komischerweise dann auch sehr schnell beide Seiten Follower hatten innerhalb des Teams,
Ja.
wo ich dann dachte, oh Gott, wo läuft das jetzt hin? Ich dann dort vermitteln musste und mir ist das damals Gott sei Dank geglückt. Es hat aber einige Zeit gedauert, die ich in dem Projekt dann auch wieder sehr schnell verloren hatte. Ja. Und deshalb eines der wichtigen, ganz, ganz wichtigen Punkte ist doch, dass eine Führungskraft mit Teamkonflikten umgehen muss. Und was sind da Ihre Sichtweisen da dazu? Was ist da in dem Zusammenhang wichtig für eine Führungskraft?
Ja, also absolut wichtig, dass eine Führungskraft mit Konflikten umgehen muss und zwar so schnell wie möglich, weil Konflikte sorgen immer dafür, dass die Arbeit nicht mehr so erledigt wird wie vorher, wenn es keine Konflikte gibt. Man legt sich gegenseitig Steine in den Weg, da wird Information nicht mehr geteilt, man verbringt viel Zeit damit, sich über den anderen aufzuregen. Ja, und am Ende geht viel, viel verloren. Es gehen viel Arbeitsergebnisse verloren, es geht Vertrauen verloren, es geht Kundenbindung verloren. Es kostet, wie vorhin gesagt, Geld und Zeit und so weiter. Je schneller man Konflikte löst, desto besser, weil Konflikte neigen dazu zu wachsen, wenn man sie in Ruhe lässt. So, also dann sofort drauf. So, und das Gute ist, als Führungskraft kann ich mich, sollte ich mich auch relativ neutral dazusetzen und den Dialog führen, den Dialog moderieren. Das ist sicher das Beste, was man machen kann, wenn man in die Weltpolitik guckt. Die einzige Lösung für die Konflikte in der Weltpolitik ist immer, wir müssen an den Verhandlungstisch und uns beide Seiten anhören und eine gemeinsame Lösung finden. So ist es am Ende im Team auch. Das Problem dabei, wo auch bei vielen Führungskräften schnell die Kompetenz aufhört, Konflikte haben immer eine sehr, sehr große emotionale Komponente. Es gibt dieses berühmte Eisbergmodell, ja, so ein Zipfel vom Eisberg guckt raus und ganz viel der gefährliche Teil ist unter der Wasseroberfläche. Und im Zwischenmenschlichen ist das kleine Zipfelchen, was rausguckt, ist die Sachebene. Da sieht man, ah, da haben die ein Problem miteinander. Aber der eigentliche Konflikt ist unter der Wasseroberfläche, das sind die Emotionen, da ist irgendwas passiert, da hat es Verletzungen gegeben, da hat es enttäuschte Erwartungen gegeben. Ja, man kennt sich, man denkt, man ist befreundet und dann reagiert der eine plötzlich komisch und der andere ist verstimmt und dann eskaliert das Ganze, dann verhärtet es und womit wir es zu tun haben, ist dann tatsächlich mit einer emotionalen Seite. Und die muss ich in dieser Moderation auch irgendwie an die Oberfläche bringen und muss dafür sorgen, dass die eine Seite die andere Seite vollständig versteht und dass wir von Schuldzuweisungen wegkommen und hin zu, ah, ich verstehe, warum das passiert ist und wäre mir vielleicht genauso gegangen. Das ist kompliziertes Handwerkszeug, aber notwendig in so einem Fall. Ich habe als Führungskraft ein Eigeninteresse daran, dass wir Konflikte so schnell wie möglich lösen, weil am Ende steht ja auch meine Performance als Führungskraft auf dem Prüfstand, wenn ich das nicht aus der Welt geschaffen bekomme. Schwieriges Handwerk und braucht ein bisschen Kompetenz, kann man lernen.
Kurze Zwischenfrage da dazu. Wir haben jetzt gerade über das Thema Konflikte geredet. Es ist ja dann doch oft auch so, dass ich Entscheidungen treffen muss. Entweder einen guten Mitarbeiter in ein Team zu nehmen, der sehr teamfähig ist, oder einen absoluten Spezialisten, wo ich schon weiß, da könnte es im Team Probleme geben, der aber fachlich wahrscheinlich sehr, sehr gut ist. Für wen würden Sie sich entscheiden oder ist das vom Thema abhängig?
Ist natürlich am Ende immer von den Rahmenbedingungen abhängig, aber es gibt für mich eine ganz klare Aussage. Es gibt eine wunderschöne Studie von Google zum Thema Teamwork. Die haben im Jahr 2012 alle ihre Teams im Hause Google und ganz viel in Projektteams organisiert, alle Teams durchsucht und untersucht und geguckt, welche von denen performen und welche performen nicht. Und haben rausgekriegt, die dachten eigentlich, am Ende kommt raus, ah, ich muss nur die Top-Performer zusammenstellen, dann wird es ein super Team und haben gelernt, überhaupt nicht. Da können Teams sein, die gar nicht performen. Sie haben herausgefunden, die performenden Teams haben ein Kriterium mit Abstand vor allen anderen Kriterien, ist das wichtigste Kriterium, heißt psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit heißt, alle vertrauen einander und ich kann in meinem Team alles offen aussprechen, ohne dass es negative Konsequenzen hat. Jetzt haben wir manchmal diese Top-Performer, diese Top-Experten, die leider eins nicht haben, nämlich Sozialkompetenz. Und die dann auf ihren Kollegen draufhauen, weil die nicht so performen, wie sie es sich vorgestellt haben. Und dann geht genau diese psychologische Sicherheit verloren. Und dann haben wir genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Dann haben wir Konflikte anstatt Kooperation. Und dann haben wir Kosten anstatt Performance. Und das kostet viel Zeit, viel Energie etc. Ich habe es in meinen letzten 14 Jahren als Teamcoach wahnsinnig oft erlebt. Wenn die Person, die den Stress auslöst, aus dem Team herausgelöst wird, auf welche Art und Weise auch immer, gibt es ja verschiedenste Methoden, die man machen kann, dann kann das Team wieder performen. So, manchmal kann das sein, indem man dann denjenigen eine Stabsstelle gibt, eine Extrastelle, der muss nicht mehr in den Teamsitzungen sitzen, aber trotzdem muss dieser Top-Performer irgendwann mit dem Team kommunizieren. Und da muss man den Weg finden, dass das mit Sicherheit stattfindet und nicht mit Geschrei, mit Verletzungen, mit Beschimpfungen und Vertrauensverlust. Kein einfaches Ding, aber tatsächlich ist dieser eine, der die psychologische Sicherheit stört, oft der größte Störfaktor für die Team-Performance.
Ja, man sagt ja umgangssprachlich immer so mit dem, hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber mit diesem fauligen Apfel, der den ganzen Korb verdirbt, ja.
Ja,
Ja,
und das
schon was
stimmt
dran.
leider tatsächlich.
Dann habe ich noch eine Frage an Sie, und zwar auch mir passiert, da ich ja in mehreren Teams immer unterwegs war, ja, einmal in dem Führungsteam, dann in dem Projektteam, in dem Abteilungsteam, und. Und da hatte ich es immer dann, ja, für mich immer manchmal schwer gefunden zu wissen, was ist mein Team Nummer eins. Und da habe ich mir lange, lange Gedanken gemacht und habe dann auch für mich immer wieder eruiert und kam dann zu dem Ergebnis, Team Nummer eins ist eigentlich die Rolle, für die ich auch im Unternehmen federführend tätig bin, nämlich genau die Führungsaufgabe wahrzunehmen, also Mitglied, wenn man hier jetzt Mitglied in der Geschäftsleitung zu sein. Und Team Nummer zwei waren dann die Mitarbeiter, die ich zu führen hatte in den jeweiligen Bereichen. Und da kommen aber sehr viele, und das habe ich bei mir in der letzten Firma auch gemerkt, sehr viele in Zielkonflikte rein, ja, die sagen, ey, eigentlich müsste ich jetzt, wenn ich Team 1 gefallen will, das tun, aber wenn ich Team 2, dann widerspricht sich das ja. Wie gehe ich denn damit um?
Ja, also zum einen hat niemand gesagt, dass Führungskraft sein ein einfacher Job ist.
Das
Idealerweise
stimmt.
lernt eine Führungskraft,
Das wird auch
das Team
keiner sagen.
jonglieren. Genau. So, das muss ich lernen, als Führungskraft natürlich zu jonglieren. Aber die Frage wird oft diskutiert und in den Führungsbüchern steht natürlich, bist du deinem Peers, ne? Also den anderen Teamleitern, das ist dein Team Nummer eins und ihr zusammen müsst was machen. Das funktioniert sehr oft überhaupt nicht, weil in größeren Konzernen das genau die Gruppe ist, wo man sich gerne gegenseitig vors Schienbein tritt. Ist nicht hilfreich, aber wird oft praktiziert. So, natürlich meinen meine Mitarbeiter, dass mein Teamleiter natürlich in dieses Team gehört und dass das erste Team sein muss. Und da sind die Interessenkonflikte. Am Ende ist es für mich einfach aufzulösen. Wenn ich mit meinem Team ein Team auf einem Schiff bin und der Kapitän gibt eine Richtung vor, aber ich in meinem Team entscheide, wir rudern in die andere Richtung, dann kann das nicht gut gehen. Also ist am Ende für mich das Team Nummer eins immer die höchstmögliche Instanz. Und das Schiff hat eine bestimmte Richtung und das erreichen wir nur, wenn wir alle wie ein Team zusammenarbeiten, auch mit den anderen Teams. Und das sollte die Vorgabe Nummer eins sein. Und wenn dieses Team zu einer Flotte gehört, dann ist auch der Kapitän gar nicht maßgeblich, sondern dann ist das Flottenziel am Ende maßgeblich. Und dann sind in meinem Team alle, die dieser Flotte angehören, sind in meinem Team. Und das muss ich meinem sehr engen Team, das ich leite, auch begreiflich machen. Wir sind dann sozusagen alle eine große Mannschaft und wir spielen in derselben Mannschaft. So, und das ist, wenn wir das nicht spielen, ne, wenn wir das Spiel so nicht spielen, dann gibt es eben Chaos und das gibt es leider allzu oft. Weil was dem entgegensteht, ist die menschliche Psyche. Die menschliche Psyche funktioniert so, in dem Moment, wo ich künstlich eine Linie ziehe zwischen zwei Gruppen, entsteht sofort eine Gruppenkonkurrenz. Dann sind die anderen die Bösen und wir die Guten. Das hat eine Klassenlehrerin in der Schule bewiesen, indem sie die Schüler aufgeteilt hat. Die Braunäugigen nach vorne, die Blauäugigen nach hinten. Und sofort kam das auf. Wir sind die Besseren, ihr seid die Böseren. Und das muss mir klar sein, dass jede künstliche Trennung, ich nehme ein Team und die sitzt auf zwei Etagen. Ich nehme ein Team und teile es in zwei Aufgabenbereiche. Sofort zu Konkurrenz und zu Stress führt. Und da muss ich aktiv gegen anarbeiten, damit allen klar ist, wir sind alle in derselben Mannschaft und spielen auf derselbe Tor.
Super schön. Herr Rach, was sind denn Ihre Top-Tipps für die Führungskräfte, wenn es um das Thema Teams erfolgreich führen geht?
Also, machen wir ganz, ganz schnell.
Jawohl.
Erstens, das Thema Empathie ist für mich die allerwichtigste Fähigkeit einer Führungskraft. Die Führungskraft muss Gespür haben, wie ist die Stimmung im Team, wie ist die Energie im Team, muss mit Menschen umgehen können, denn Menschen sind da mein Handwerkszeug als Führungskraft. Und dafür brauche ich Empathie. Ich muss verstehen, warum es den Einzelnen, wie es ihm geht, wo die Konflikte sind, etc. Empathie brauche ich als Allerwichtigstes. Ich brauche als Zweites, muss ich extrem gut kommunizieren können, und zwar klar kommunizieren und auch von der Menge her so, dass alle wichtigen Informationen jedes Teammitglied erreichen. Und das heißt am Ende auch, und das ist Fähigkeit Nummer drei, Dialogfähigkeit, weil senden funktioniert nicht. Ja, wir haben immer das Gefühl, ich muss als Führungskraft viel reden, damit den Leuten irgendwas klar wird. Nein, Kommunikation funktioniert am besten, wenn die anderen reden und ich ein bisschen moderiere. Ich hole viel mehr Commitment aus meinem Team raus, wenn wir dialogorientiert sind, wenn ich verschiedene Meinungen reinhole, wenn wir zu gemeinsamen Ergebnissen kommen. Also Kommunikationsfähigkeit heißt auch viel Dialogfähigkeit, Moderationsfähigkeit, das Team ins Boot holen und Commitment erzeugen, anstatt zu senden. Und last but not least, ganz, ganz hinten von den Fähigkeiten kommt bei mir irgendwann das Wort Durchsetzungsfähigkeit. Und damit meine ich auch nicht irgendwelche Vorgaben und irgendwelche Sachen und irgendwelche Ziele durchsetzen, weil das hole ich aus dem Team raus, sondern und wenn ich das nicht mache, kriege ich Widerstand, sondern genau das Gegenteil. Durchsetzungsfähigkeit brauche ich an der Stelle, wo es um gemeinsame Regeln und gemeinsame Werte des Teams geht, wo es um die psychologische Sicherheit geht. Da bin ich als Führungskraft eigentlich die einzige Stelle, wo ich kompromisslos bin, wo ich sage, da müssen wir uns dran halten. Sonst bricht das ganze Team zusammen und deswegen Durchsetzungsfähigkeit zum Schluss, aber auch nur an einer bestimmten Stelle.
Sehr geehrter Herr Rach, ich will mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses tolle, tolle Gespräch. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich habe auch wieder einiges nochmal Neues dazugelernt. Vielen Dank dafür. Und wie immer für meine Zuschauer und Zuhörer werde ich alles hier unten auch verlinken, was man wissen kann, also die Homepage und da werden Sie viele tolle Themen auch finden. Und ja, nochmal vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen und den Zuhörern.
Gute Zeit. Tschüss.
Danke, gute Zeit.
Die Konzentration auf die Optimierung von Teams in den Unternehmen spart Zeit, Kosten und verbessert die Kundenbindung, da die Abläufe besser funktionieren werden. Deshalb ist es so wichtig, seine Führungskräfte speziell in diesem Bereich ständig weiterzubilden. Herr Rach, bei dem ich mich für das wertvolle Gespräch und seine klaren Ausführungen herzlich bedanken möchte, hat dies in dieser Folge ausführlich erläutert und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung gegeben. Informationen zu Herrn Rach habe ich in den Shownotes verlinkt. Wenn Sie mich unterstützen wollen und Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, so würde ich mich sehr freuen, wenn Sie diesem Video einen Daumen hoch schenken, die Folge teilen und kommentieren und den Kanal abonnieren. So kann ich weiterhin kostenlosen Content für Sie zur Verfügung stellen. Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Keep on going for the Awakeness for New Leadership. Ihr Dieter Kleppel.